Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast, dein Podcast für alle, die den Mittelstand mutig gestalten. Und hier sind eure Hosts, Vanessa Daun, Autorin, Unternehmensentwicklerin und Visionärin hinter dem Bob-Prinzip und Harald Kiefer, Organisationsprofi mit jahrzehntelanger Führungserfahrung. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo Harald, hallo liebe Zuhörenden, Zuschauenden. Alle zwei Wochen treffen sich Harald und ich.
Ja, hallo Vanessa.
Hallo, wir haben uns vor ungefähr 5 Minuten sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Harald und ich treffen uns alle 2 Wochen. Harald bringt mir aus seinem Alltag, Arbeitsalltag ein Thema mit. Ich versuche irgendwas Kluges dazu zu sagen, aus der Bob-Brille heraus. Ja, und wir freuen uns sehr, dass uns immer wieder und immer mehr Menschen zuhören. Mhm. Harald? Wie war deine Woche?
Meine Woche war gut. Meine Woche war ereignisreich. Mhm. Und ich hoffe wie immer, dass sie eine schöne Rampe für die nächste Woche gebaut hat und die nächste Woche ein bisschen besser wird als die letzte Woche, zumindest für die ich arbeite. Und ich habe was dabei. Ich berate einen Manager, eine Führungskraft, der Sorgen hat, der sich Sorgen macht und die auch schon sehr klar formulieren kann. Mhm. Er sagt nämlich, dass er tolle Mitarbeiter hat, ein tolles Team hat, mit dem Team sehr gerne arbeitet. Sie verstehen sich menschlich sehr gut, sie haben zueinander gefunden, aber er hat das Gefühl, sie folgen ihm nicht wirklich. Er will vorangehen, aber sie zögern. Also so das Letzte, was er sich wünschen würde, was er auch spürt, mehr spürt als hört, sie kritisieren ihn nicht, gefällt ihm. Mhm. Und er hat mich dazu gefragt, ob mir dazu was einfällt. Und wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten überlegt, aber ein Tipp, den ich habe und den wollte ich hier mitbringen, ist, dass es vielleicht an ihm selbst liegt, dass er zwar begeistert ist vom Team, aber dem Team nicht klar formuliert, was er für Ziele hat, was er möchte, wofür er das Team braucht. Außer, dass man sich gut versteht, braucht man das Team ja auch für irgendwas. Mhm. Es gibt Unternehmensziele, es gibt eine Vision, aber was will er denn? Wo ist denn seine Rolle? Und vielleicht brauchen Mitarbeitende auch eine klare Vorstellung von dem, was will der Chef? Wo will er hin? Was ist seine Rolle? Und ja, da wollte ich dich fragen, ob dir dazu was einfällt.
Total spannendes Thema, ganz viele Themen drin. Und ich bereite mich ja immer so halb vor, indem ich nochmal gucke, was habe ich denn für Stories oder gibt es da irgendwas, was mir einfallen könnte. Immer wieder bin ich ein bisschen aufgeregt, dass ich vielleicht keine habe für die Geschichte, die du mir mitbringst. Oder das.
Hoffentlich nicht.
Genau. Und nein, ich kann
du
nämlich,
ich habe eine. Das ist
genau.
Erfreulich.
Ja, also was mir sofort als Geschichte dazu einfällt, ist, ein Mann geht durch den Wald, macht einen längeren Spaziergang und nach einer Weile hört er eine Stimme. Und die Stimme sagt, hol mich hier raus, hol mich hier raus.
Okay.
Und man denkt sich so, Moment, ganz ehrlich, erinnert mich an Flaschengeister gibt es ja nicht, will weitergehen, kommt dann, nein, stopp, hol mich hier raus. Und er guckt sich um und findet tatsächlich zwischen den Wurzeln eines Baums eine alte, dicke Flasche.
Mhm.
Und schaut die Flasche an und dann wieder, ja, ja, hol mich hier raus. Und also Flaschengeister, ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Ja? Aber irgendwas führt ihn dazu, dass er sich denkt, ach Mensch, Korken ziehen, ja, kann ja nicht schaden. Ja. Also er zieht den Korken, es macht plopp, Nebel kommt raus. Ja? Und es kommt so ein Geräusch und tada, plötzlich steht da vor ihm
Ein Flaschengeist.
Und er lächelt ihn an und sagt, du hast 3 Wünsche frei.
Cool.
Denkt er sich auch und sagt der Mann, ja, cool, habe ich mich schon ganz lange darauf vorbereitet. Ich möchte Gehalt ohne Arbeit.
Keine Arbeit, ja.
Genau, keine Arbeit, aber Gehalt. Ich möchte am schönsten Ort der Welt sein und immer scheint die Sonne. Und der Flaschengeist sagt, dein Wunsch sei mir Befehl, macht schnipp, schnipp, schnipp. Und der Mann findet sich auf einer paradiesischen Insel, umgeben von Wasser. Er kriegt 50 Euro im Monat, mit denen er irgendwo einkaufen kann, denn es gibt keinen Supermarkt. Und die Sonne brennt unerbittlich. Kein Schatten, keine Ausflucht.
Ja, erschütternd. wie die Geschichte ausgegangen ist. Was gar nicht erschütternd war, wie gut du Flaschengeist stimmen kannst. Beeindruckend, habe ich so noch nicht gehört. Ja, das passt natürlich zu dem, was ich gesagt habe, insofern, als es bestimmt, da muss ich mein Coachee oder wie er heißt, muss ich ihn mal fragen. Vielleicht denkt er selber, dass er klar ist. Vielleicht denkt er ja auch selbst, dass er, wieso, die müssen doch wissen, was ich will. Aber an deiner Geschichte sieht man, dass man erstmal genauer prüfen soll, was man will und wie man es formuliert. Denn all das, was der sich gewünscht hat, will er. Mhm. Das sind seine Wünsche. Mhm. Aber irgendwie hat er sie im Detail nicht so recht bedacht, weil das muss man dann, glaube ich, auch formulieren. Das muss man. Und also ich kann mich selbst daran erinnern, als Führungskraft, dass ich auch in einer ähnlichen Situation war mit vielen hochkompetenten Menschen. Ich hatte 10 Redaktionsleiter, die alle für sich genommen sehr, sehr starke Persönlichkeiten waren, die auch war im Medienbereich, die live auf dem Schirm waren. Da musst du sowieso gute Nerven haben und musst hochorganisiert sein. Mhm. Ich hatte das Pech, deren Chef zu sein oder das Glück. Das kann man sehen, wie man will. Mhm. Aber der Stress beginnt damit, dass sie sich natürlich fragen, wozu brauchen wir den? Was hat er für einen Mehrwert für uns? Was bringt er uns? Mhm. Und ich habe lange gebraucht, um mir selber darüber klar zu werden, was will ich? Nur ich. Was ich mit ihnen dann bespreche. Die müssen es nicht auch wollen, aber es ist schon mal eine Riesentür geöffnet, wenn du was willst und es klar formulieren kannst. Und meine Rettung war ein Berater, wie auch immer. Also jemand, ich denke dann immer an Sams bei dieser Stelle, jemand, der vielleicht sogar Wunschpunkte für mich hat. Aber so wie jetzt der Taschenbier mit dem Sams in der Geschichte gegangen ist, habe ich über die Zeit gelernt, meine Wünsche zu formulieren und nicht ständig Katastrophen zu erzeugen, indem ich ungenau bin, indem ich selbst nicht genau weiß, was ich will. Denn wir denken vielleicht auch manchmal da nicht genug drüber nach, was wir selber wollen. Und das Sams hat ihm beigebracht, sich selbst zu organisieren, mehr über sich selbst zu erfahren. Es hat ihm nicht gesagt, was er sich wünschen soll. Das hat er selber gesagt. Und so kann ich mir vorstellen, ist deine Geschichte auch zu verstehen. Und deswegen finde ich gut.
Also für mich stecken da total viele Themen drin. Also zum einen, also das, was du mir mitgebracht hast, da stecken viele Themen drin. Und zum anderen, erstens erinnere ich mich gerade an unsere Folge Etwas finden, das zu den Menschen spricht. Da geht es ja darum, dass wir, da hatten wir, glaube ich, ein Thema, Mensch, wie kann ich das überhaupt, wie kann ich Unternehmen gestalten und Mitarbeitende mitnehmen, ja? Indem ich eine Idee davon in eine Formulierung bekomme, ja, in eine gute Formulierung, die emotionalisiert, die mitnimmt und den anderen eine Idee davon gibt, wo ich hin will, also was ich will. Das ist so ein bisschen das, was du gerade in deinem eigenen Beispiel genannt hast. Und dann hast du zusätzlich auch noch gesagt, Mensch, dir hat an der Stelle damals und ich meine, dass wir das auch in dem Podcast gesagt haben, hat dir ein strategisches Sparring, nenne ich das an der Stelle, geholfen. Und es ist auch etwas, was ich selber erlebe. Aber ich sortiere mal meine Gedanken. Ganz spannend finde ich, in dem Moment, also jetzt erstmal zu deinem Beispiel, in dem Moment, wo, ich weiß nicht, ob es ein Geschäftsführer ist oder einfach erstmal nur eine Führungskraft, in dem Moment, wo ein Mensch in Führung entscheidet, wo er oder sie hin will, dann gibt es sowas, das nennen wir die Appellfalle. Also ich möchte jetzt keine Falle draus machen, aber da ist ein guter Sparring, fragt an der Stelle nochmal nach, Moment, bist du dir dessen bewusst, dass in dem Moment, wo du etwas formulierst, hast du eine Erwartung an andere. Ja. Und du erhoffst dir, dass all die anderen Menschen automatisch mitgehen, mit derselben Dynamik, Motivation, die du in dem Ziel hast. So. Der einzige Unterschied, der mir bewusst sein darf, wenn ich das als Führungskraft tue, ist, ich habe ja erstens dieses Ziel formuliert und die Idee. Jetzt hast du mir gesagt, ich habe das damals so gemacht, dass ich das dann mit denen geteilt habe und quasi in ihrer Reflexion herausgefunden habe, wie gut hat mich der andere schon verstanden, wie motivierend ist das, was ich möchte. So, das ist ja so ein bisschen deine Sams-Idee auch. Ne? Ja. Genau. Das ist das andere, wo wir grundsätzlich sagen, Einbezugnahme, also im Bob-Prinzip sagen wir, Einbezugnahme ist A und O, das haben nicht wir erfunden, sondern kommt ja schon von Doppler, dem großen Change-Guru. Ne, so. Aber jetzt nochmal. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist der Wert des Sparring oder Executive Sparring. Also ich darf als Führungskraft an der Stelle unbedingt jemanden haben, der mich gut spiegelt und mit dem ich reflektieren kann.
Ja.
Und das ist mir auch sofort aufgepoppt. Denn hätte zum Beispiel, jetzt nochmal zum Storytelling am Anfang, ja, hätte der mehr Wünsche frei gehabt, hätte er natürlich sich noch von dieser Insel vielleicht nicht runterwünschen können, aber mindestens einen Hut für gegen die Sonne hätte er sich wünschen können.
Ja, ja,
also
natürlich.
Wir brauchen jemanden, mit dem wir gerade, wenn es darum geht, Ziele zu formulieren und die andere mitnehmen, brauchen wir Sparring, Reflexion und einen Abgleich.
Ihr habt in eurem Buch über das Bob-Prinzip den, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Weg über den Sport gewählt. Mhm. Also in dem Fall habt ihr über das Boxen geredet und habt den offiziell auch so benannt, Sparringspartner.
Ja.
Vermutlich kommt es auch aus dem Boxen, dieser Begriff Sparringspartner, dass du im Training jemanden hast, mit dem du ein Sparring veranstaltest. Mhm. Wie geht der davor? Wie habt ihr das übertragen?
Also ich glaube, was du ansprichst, ist das Thema strategische Begleitung. Wir beschreiben ja, also für die, die es gelesen haben, Entschuldigung, ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, wir beschreiben in das Bob-Prinzip oder ich beschreibe in das Bob-Prinzip einen idealtypischen Prozess, mit dem ich ein Unternehmen entwickeln kann, gemeinsam mit den Mitarbeitenden. Und da beschreibe ich diese Idee des strategischen Sparring oder der strategischen Begleitung. Und jedes Kapitel haben wir uns ja eine Metapher oder eine Analogie aus dem Sport, das ist keine Metapher, sondern eine Analogie aus dem Sport geholt. Und da war es der Boxsport. Und ich erinnere mich gut, dass meine Co-Autorin, die Lena, die hat an der Stelle gesagt, Mensch Vanessa, ich habe da was aus dem Boxsport. Ich glaube, das passt total gut, weil Lena hatte die Aufgabe, immer die Analogie aus dem Sport zu finden.
Sie war die Sportlerin.
Sie war die Sportlerin, genau. Und dann hat sie mir beschrieben, also ja, tatsächlich, es gibt nicht nur im Boxsport, aber im Sport generell an vielen Stellen den Begriff des Sparring. Und die Frage ist ja, okay, wenn ich jetzt Führungskraft im Unternehmen bin, brauche ich das überhaupt? Und wenn ja, wozu brauche ich das überhaupt? Ja. Und dann stellt sich ja oft vielen die Frage, und wie erkenne ich, wer da mein optimaler oder wer ein wirklich guter Sparringspartner ist an der Stelle. Und wir haben mit dem Box-Beispiel, was du ansprichst, haben wir diese Frage vorweg direkt beantwortet, warum brauche ich das überhaupt und warum brauche ich das überhaupt? Denn ja, wenn ich mich gut aufstellen will und Dinge trainieren will in einem geschützten Raum, die besser laufen oder auch Gedanken trainieren will und du bist mein Sparring, ja, dann gebe ich dir meine Gedanken, du reflektierst sie wieder zurück, ja, und ich gucke, wie gut passt das, was ich formulieren will, schon für andere. Ne? Und das ist jetzt erstmal auf der Ebene ein Sparring.
Ja, ja. Ja. Mhm.
Du wolltest was sagen.
Ja, ich hab vielleicht gleich den Zusatzgedanken, dass ich denke, du reflektierst im Sparring, entweder gedanklich, körperlich, wie es im Sport ist, als Sparringspartner ja auch mit einem klaren Auftrag. Dein Auftrag ist, mach den anderen stärker oder die andere stärker. Und das machst du ja nicht, indem du selbst mit dem Gedanken kommst, der braucht dicke Oberarme.
Nee, ganz
wenn du
wichtig.
Merkst, er hat dicke Oberarme, aber er bewegt sich kaum, dann wirst du als Sparringspartner im Ring rumrennen, dass der mal in Bewegung kommt. Also deine Aufgabe ist, finde heraus, wo du glaubst, dass er Verstärkung braucht. Indem du das klug im Gespräch, klug in der Auseinandersetzung, muss ja kein Gespräch sein, also in der Interaktion klug rauskriegst, wo könnte er oder sie noch Verstärkung gebrauchen?
Ja, spannend, dass du es ansprichst, denn mir war es wichtig in diesem in dem Buch, dass ich ja, ich habe das geschrieben, man kann sich ja fragen, ne, brauchen wir eigentlich noch ein weiteres Buch? Ja, aber ich habe das geschrieben, weil ich den Wunsch hatte, etwas zu formulieren, ein Handbuch zu geben, dass du, wenn du Führungskraft bist und ein Unternehmen entwickeln willst oder Mensch in Führung oder mitmachen willst bei der Entwicklung, dass du wirklich was hast, mit dem du reingehen kannst und sagen kannst, was brauche ich, was gilt es zu bedenken. Und das, was du ansprichst, ist, in der Regel haben die Menschen in den Unternehmen ja Sparringspartner. Die Frage ist nur, haben sie den oder die richtige? Und wie finde ich das raus? Und diese, da gibt's Kriterien für den Boxsport und das hat mich total überzeugt, diese Analogie zu nehmen. Okay. Die beschreiben, was ein guter Sparring, was für eine Haltung der haben sollte. Ja? Und das, was du sagst, ist, dass man immer eine gute Distanz, also ich wäre jetzt der Sparring, ja, und im Prinzip ist, dass ich immer guten Abstand halte, ja. Also das meint, ich greife nicht zu früh ein. Und wenn du sagst, gut, ich könnte jetzt sagen, es ist der Unterschied zum Berater, ne, und zur Beraterin für mich. Ein Berater und eine Beraterin für mich und Entschuldigung für alle, denen ich jetzt auf die Füße trete, ja, ist von der Idee her jemand, der die eigene Idee mitbringt. Ein Sparring ist aber jemand, der reflektiert und spiegelt, so wie du es beschrieben hast. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem spreche oder ich bin im Sport der Sparring und ich denke, Mensch, man kann nur stark sein mit dicken Oberarmen, ja, und der andere das gar nicht seine Idee ist, ja, und auch da gar nicht in die Kraft kommt. Das meint das. Also Abstand halten und nicht zu früh eingreifen, damit der andere entwickeln kann, was er oder sie will, ja. Und das macht einen guten Sparring aus. Und da ist es ganz, ganz wichtig, und das ist mir so ein Herzensanliegen, ja, dass wenn ihr da draußen euch einen Sparring sucht und einen Sparringspartner, dass ihr guckt, habt ihr eine reife, gereifte Persönlichkeit, die frei von individuellen Anliegen ist, an der Stelle, in der sie oder er mit euch ins Sparring geht. Und hat die Person eine gute innere Distanz und nicht selber eine Agenda an der Stelle. Das ist für mich ein Kriterium eins. Und du merkst schon, ne? ich habe da echt Energie in dem Thema drin. Und dann ist ein zweites Kriterium aus diesem Boxsport nicht zu viel Bewegung, sondern gezielte Bewegung. Und ich erinnere mich total, als ich angefangen habe in dem Beruf, ist lange her, aber als ich angefangen habe in dem Beruf, da wollte ich ganz viel machen. Ich wollte ständig die Menschen unterstützen in den Unternehmen und habe denen quasi alles ausgeschüttet, was ich so hatte. Ja, das hat zu Verwirrung geführt. Das hat auch zu einem Überstülpen von der Idee geführt. Und es hat auch zu so einer Überdynamik geführt beim anderen, weil ich übertrage ja quasi meine gesamte Bewegung. Und für mich ist das ein ebenso wichtiges Kriterium in der strategischen Begleitung, in der strategischen Personalentwicklung, hingucken und gezielt drauf schauen. Wir haben ja die Analyse, ja, und dann haben wir in dem Sparring danach, in dem Sparring, ist ja richtig ausgesprochen, danach gucken wir, wo ist der erste wichtige Hebel, ja, und maximal drei. Und diese gezielten Hebel ausprobieren über eine Strecke und gucken, was haben die für eine Wirkung. Das hat so diese Idee da drin. Und dann war, das deckt sich so ein bisschen aus dem Boxsport, ist es, dass man sagt, gezielte Aktionen, ne, das geht jetzt in den Hebelgedanken rein, statt so ein hoher Krafteinsatz. Und es gilt ja herauszufinden, wir haben ja alle kennen von uns diese 80-20 Pareto-Regel, ja vielleicht nicht alle, aber also es gibt ja 80-20 Pareto, ja. Es ist immer der Gedanke, wenn ich im strategischen Sparring mit jemandem bin, für den anderen und mit dem anderen herauszufinden, überspiegeln und fragen, wo sind die 20%, die du eingeben kannst als Energie und Kraft, die dir 80% den Weg zum Ziel bringen, ja? Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und ganz, ganz wichtig, letztes Kriterium aus dem Boxsport, und das ist, glaube ich, Muhammad Ali sogar, muss ich nochmal in meinem Buch nachgucken, ja. Ich meine,
du musst mal dein Buch lesen, ja.
Es war, glaube ich, Muhammad Ali, der diese Kriterien sogar definiert hat. Und das letzte war Fokus halten statt ablenken lassen.
Ja.
So, und im Boxen macht uns das sofort Sinn, aber und du nickst sofort, ne? Und, es macht ja aber auch Sinn, wenn wir an Führungskräfte und Geschäftsführende denken, ja. Wir haben da auch einen Bobcast zu, meine ich, tatsächlich bereits gemacht. Dass wir, sobald wir in Sparring mit denen gehen, ja, also wenn uns eine Führungskraft holt, dann nimmt die sich den Zeit und in der Regel die Zeit und den Fokus über da gezielt auf dem Thema rumzudenken und Dinge zu lösen. So. Ohne ein Sparring ist es deutlich schwerer und fällt es den meisten schwer, bis dass sie es gar nicht tun, ja. Und wir sind an sich, dadurch, dass es uns gibt und man uns quasi reinholen kann als Partner und Begleiter, sind wir auch Fokushalter. Und das ist ein Teil unserer Aufgabe, ne, dass wir immer gucken, ist der Mensch, mit dem wir da als strategischer Sparring dienen, ist der auf dem Fokus, ja, und nicht mit Einsteigen in Nebenschauplätze. Und ist das nicht spannend? Entschuldigung, ich unterstelle dir das aber mal. Ist das nicht spannend, wie diese Kriterien, also diese Qualitätskriterien für einen guten Sparringpartner, Sparringspartner sagt man, glaube ich, im Boxsport sich übertragen lassen, also für mich, meine, tatsächlich auf das, was wir tun, nämlich strategisches Sparring und Begleiten von Menschen in Unternehmen und Unternehmen, oder?
Ja, ich finde es so, wie du es jetzt ausgeführt hast, sehr beeindruckend, denn ich sehe eine Gefahr sehe ich in der Metapher. Wenn ich an Boxen denke, denke ich an eine sehr, sehr klare Auseinandersetzung, an deren Ende es einen Sieger und einen Verlierer geben sollte. Es gibt natürlich auch Unentschieden im Boxen, aber das Ziel ist schon, ich will den anderen besiegen. Das Konzept, das ihr ausgearbeitet habt für Unternehmen, für den Mittelstand, den Sparringspartner, das ist ja das Gegenteil. Der Sparringspartner ist mein Freund. Der trainiert mit mir vorher. Der ist nicht im Kampf. Da, im Kampf, das ist was anderes. Es geht ums Training, der will dich stark machen. Für einen späteren Kampf, den ein Unternehmen mehr oder weniger hat in der Konkurrenzsituation, in der vielleicht manchmal auch feindlichen Umwelt. Aber der Sparringspartner ist eigentlich nicht das Bild, an das ich zuerst denke, wenn ich an Boxen denke. Und das wollte ich jetzt nur sagen, dass du das so schön ausgeführt hast, dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander.
Genau. Und ein Sparring im Boxen habe ich gelernt, ja, durch das, ist tatsächlich, du übst es im geschützten Raum.
Ja.
Und wir brauchen, wenn wir in Führung, behaupte ich, ja, wenn wir in Unternehmen führen und gestalten, brauchen wir geschützte Räume mit einem Vertrauenspartner, der aber auch alles, was du denken kannst, mindestens verstehen und reflektieren kann, ja, und dann diese ganzen anderen Kriterien hat.
Aber du trainierst eben im geschützten Raum nicht, um anschließend jemanden zu besiegen, sondern vielleicht, um anschließend jemanden auf deine Seite zu holen, um eine Gruppe zu bilden, um selbst für alle Lebenssituationen oder für alle Situationen im Unternehmen stärker zu werden.
Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache irgendwo da draußen. Tatsächlich würde ich sagen, doch, wir kämpfen, also wir trainieren auch in Unternehmen,
auch um
in einem Projekt zu siegen, ja, also im Sinne von, es handelt sich ja um Wirtschaftsunternehmen, ja, und Wirtschaftsunternehmen existieren dadurch, dass sie Aufträge gewinnen, sagen wir ja auch, ne, und dass sie Aufträge schaffen, so. Und doch, wir sind an einer bestimmten Stelle schon in einem Wettkampf.
Wir sind darauf vorbereitet, also wir bereiten uns vor.
Genau, und das ist auch mein Anspruch, egal, dass ich Unternehmen alles gebe, damit sie gut vorbereitet sind, damit sie dahin kommen können, wo sie hinwollen.
Gut.
Ja.
Schön.
Harald.
Dazu habe ich was.
Ah,
wir bereiten uns vor.
Ein Frag.
Dr. Bob. Ja, das scheint mir zu passen an dieser Stelle. Tobias M., 42 Jahre alt. Der Name ist natürlich wie immer geändert. Es soll wirklich beispielhaft sein für andere Geschäftsführer. Er ist Geschäftsführer eines mittelständischen IT-Unternehmens mit über 200 Mitarbeitenden, hat sich mit einem Anliegen an uns gewandt, dass viele Leistungsträger in Unternehmen, die auch kleiner sein können, oft ist es, glaube ich, sogar in sehr kleinen, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, zu erkennen, aber eben angesichts der Komplexität bei 200 Mitarbeitern, da kann man dann schon mal ins Trudeln kommen. Da kann man dann schon mal die Kontrolle verlieren. Hallo Dr. Bob. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich bin schon immer jemand gewesen, der Gas gibt. Hohe Ziele, klare Strukturen, schnelle Entscheidungen. Das ist mein Ding. Aber in letzter Zeit fühlt es sich an, als ob ich in einem Dauerlauf stecke, den ich nicht mehr steuere. Mein Tag ist randvoll mit Meetings, Entscheidungen und ständig neuen Herausforderungen. Ich stehe morgens auf, checke sofort mein Handy, renne von Termin zu Termin, spreche mit Mitarbeitern, löse Probleme, beantworte zwischendurch Mails und abends falle ich müde ins Bett und trotzdem habe ich das Gefühl, nicht wirklich weiterzukommen, sondern nur immer schneller im Kreis zu laufen. Meine Mitarbeitenden nehmen mich als sehr entschlossenen, aber oft auch ungeduldigen Chef wahr. Ich weiß, dass meine Art Stress unter den Mitarbeitenden erzeugt. Ich will raus aus diesem Gefühl, immer nur zu funktionieren, aber wie komme ich da raus? Fragt Tobias.
Tobias, ich habe übrigens damals mal in meiner, Entschuldigung Tobias, ich komme sofort auf die Frage. Ich habe damals in meiner NLP-Ausbildung gelernt, verfremde immer die Menschen, also wenn du ein Beispiel nutzt, ja, Und mit Storytelling arbeite ich verfremde immer so, dass es wirklich nicht wiedererkennbar war. Und ein Prinzip war, mache Männer zu Frauen und Frauen zu Männer. So, also ich weiß nicht, ob Tobias tatsächlich ein Tobias ist, ja. Aber ich glaube, sie erkennen sich ja gut wieder in dem Beispiel. Entschuldigung, das fiel mir nur gerade ein. Ja, kennen total viele. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich mag nämlich vorweg mal sagen, wenn ich jetzt gleich antworte, ja, heißt das nicht, dass ich niemals in diese Falle, ja, dass mir das niemals in Ansätzen passiert und dass mir das noch niemals begegnet wäre, sondern ich würde jetzt tatsächlich sogar mal teilen, wie ich mich gerade letzte Woche tatsächlich mal da rausgeholt habe, um dann wieder mit neuer Kraft zu starten. Und grundsätzlich mag ich vorweg mal schicken, also ich habe verstanden, Tobias wird wahrgenommen sehr entschlossen, sehr zielorientiert. Er scheint auch wirklich viel an einem Tag zu machen und anscheinend ja auch sehr viel und flexibel.
Ist aber offensichtlich auch stressig für seine
Leute.
Und
er scheint Stress auszustrahlen.
So. Kann ich mir vorstellen.
Erstmal finde ich es total super, wie bei vielen der Anfragen, dass das eine Anfrage ist.
Ja.
Und dann finde ich es erstmal total hilfreich zu verstehen, dass unser Gehirn ja tatsächlich ein Hochleistungsmanager ist. Und Tobias bildet das ja auch so schön ab. Ne? Also unser Gehirn, das ist eigentlich dazu da, also es liebt es, Dinge effizient fertig zu bekommen. Ja? Und wenn wir uns überlegen, dass unser Gehirn 11 Millionen Eindrücke pro Sekunde so circa, und das ununterbrochen.
Meins auch.
Ja, deins auch. Unser aller Gehirn hat ungefähr 11 Millionen Eindrücke pro Sekunde ständig und andauernd. Das ist etwas, das wir beinahe nicht abstellen können. Ich komme gleich dazu, lieber Tobias. Ja. Und wenn wir jetzt überlegen, Tobias in seinem Alltag mit diesem Hochleistungsmanager, mit diesen vielen Eindrücken, ja, und zusätzlich noch so einem vollen Alltag, dass der da tatsächlich in so eine, wir haben ja früher Hamsterrad gesagt, ne? Hamsterrad.
Kann man sich gut vorstellen.
Genau, kommt. Das kann man sich total gut vorstellen und ich kann mir das tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Und weil ihr Gehirn, meins, Haralds und ihr Gehirn schon grundsätzlich darauf trainiert ist, Eindrücke zu clustern, zu steuern, einzuordnen, effizient abzuarbeiten, weil es so viele sind, ständig und dann dauern, rennt es jetzt quasi mit ihnen weg. So. So, das ist das eine. Und dann ist das andere, was ich total hilfreich finde zu verstehen, um gut und effizient so unser Gehirn abzuarbeiten, liebt das Gehirn Muster. So. Und ich denke auch tatsächlich an eine andere Führungskraft, die ich begleite, die beschreibt mir, okay, steht um 4 Uhr morgens auf, guckt aufs Handy als allererstes, geht dann, macht sich einen Kaffee, dann kommt er auf die Firma, dann funktioniert er sofort, arbeitet Sachen ab. Dann kommt Stress, weil viele Anfragen kommen, wie bei Tobias, viele Anfragen kommen und das Gehirn sagt, okay, wir machen jetzt, ne? Und an der Stelle verselbstständigt sich das Gehirn und wir sagen Autopilot an der Stelle, und
es ist auch ein Selbstschutz, denkt, ne, der Autopilot.
Total.
Dann,
Das Gehirn denkt sie und nicht sie denken das Gehirn. So, das jetzt mal.
Schön.
Und wichtig ist ja die Frage, okay, wie kriege ich da einen Stopp rein? Ne, weil in den seltensten Fällen, wenn sie so im Automatismus drin sind, in den seltensten Fällen gelingt es uns dann wirklich, einen Schritt zur Seite zu gehen und erstmal einen Stopp einzuziehen. Aber was habe ich letzte Woche gemacht? ich war letzte Woche für 5 Tage auf einem Meditationsretreat. Und bitte, Tobias, nicht sofort zucken. Ja? Was hat mir das ermöglicht? Es hat mir ermöglicht, mich mal rauszunehmen und wahrzunehmen, was ich da eigentlich tue. Wo bin ich im Automatismus drin und wo möchte ich raus? Ja, also quasi das Steuer wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und für alle die jetzt vielleicht gezuckt hätten, ich habe früher nämlich gezuckt, Meditation war jetzt nicht so meins früher.
Okay.
Ja. Es gibt total viele Formen von Meditation. Es gibt bewegte Meditation, Gehmeditation, Atemmeditation. Also es gibt ganz kleine Meditation, längere Meditation. Also die Vielfalt ist groß. Das Prinzip ist immer das gleiche. Einen Moment finden, zu stoppen und wahrzunehmen. Wo stehe ich da und was will ich eigentlich? Deckt sich übrigens mit unserem ersten Thema, ne? Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie wollen ja wieder Kontrolle über Ihre eigenen Abläufe bekommen. Harald, ich sehe dich ganz schwer atmen. Ich frage gleich mal den Harald, was in seinem Kopf drin ist.
Genau. Also 11 Millionen alleine der letzten Sekunde.
Der beeindruckt dich, ne?
Ja, genau. Gilt das eigentlich für jede Sekunde?
Muss ich nachgucken, ja. Ich weiß, dass ich mal so einen Artikel geschrieben habe, da habe ich gesagt, Ihr Kopf möchte eine ausgebildete Assistenz. Mhm. Ja? Und das können Sie sich mit Sicherheit gut vorstellen. Wenn Sie Ihr Vorzimmer, oder Vorzimmer ist ein bisschen klassisch, ja, aber wenn Sie eine Assistenzposition besetzen, dann hat diese Assistenz ganz viel zu tun. Gleich den vielen Sinneseindrücken, ja, die es zu managen, zu clustern, Termine zu legen, etc. pp. So. Sie möchten an der Stelle keine unausgebildete Assistenz haben, ja. Denn alles, was es da zu tun gibt, das würde stimmt. ja automatisch Sie überrollen. Was Sie da haben aktuell, ist, Sie haben vielleicht eine grundsätzlich ausgebildete Assistenz in Ihrem Kopf, ja. Es gilt darum, ihr Vorstandszimmer, Ihre Assistenz auszubilden. Mhm. Und das tun Sie, indem Sie irgendeine Form der Meditation des Stopps und des Wahrnehmens nehmen. Also ich gebe ja jetzt kleine Nuggets. Harald, du nickst so, du hast einen Gedanken an der Stelle, richtig?
Naja, ich zahne so ein bisschen mit der Meditation, weil mir ist es eigentlich, also ich habe damit auch viel Erfahrung gemacht, mir ist es eigentlich wurscht, ob man das Meditation nennt oder nicht. Für mich hat es immer einen Zweck gehabt. Du hast es auch so ähnlich formuliert. Ich wollte mir dessen bewusst werden, was ich eigentlich gerade tue. Es ist nämlich bei einer Meditation unheimlich schwer, nichts zu denken und sich wirklich zu... Und man merkt auf einmal, wo man schon wieder ist in seinen Gedanken. Und dann merkt man, wie wenig Kontrolle habe ich über das. Und dann ist ja der wichtigste Tipp, und der hilft mir im Leben, denk einfach, was du denkst. Denk drüber nach, was du gerade denkst. Damit machst du es dir bewusst und damit beginnst du, und das war das, weshalb ich geatmet habe. Für mich ist diese Art, du nennst es Meditation, das kann doch irgendwas, das ist mir wurscht, wie es heißt, der Versuch, endlich wieder vor die Welle zu kommen. Ja. Endlich wieder die Steuerung zu übernehmen und nicht morgens ins Büro zu kommen und dann werde ich den ganzen Tag durchgejagt, weil jemand anders immer schneller ist, mir zu sagen, das muss noch getan werden, das muss noch getan werden. Und am Ende des Tages habe ich unheimlich viel getan, aber wie Tobias, ich bin total unzufrieden, weil ich nicht einmal selbst gesteuert habe. Deswegen habe ich geatmet.
Ja.
Deswegen finde ich, ob es jetzt Meditation ist, das ist mir dabei relativ wurscht.
Ich glaube, dir wie mir ist es wichtig, pragmatische, was kann ich denn jetzt tun, reinzugeben. So, nachdem wir jetzt lange geredet haben, was können Sie tun oder was kannst du tun? Genau. Für mich wäre es wichtig zu sagen, fang ganz klein an. Ja? Sollten Sie diesen Mechanismus kennen, ich wache morgens auf, ich nehme sofort das Handy, ja? Dann ist das erste Kleine, mit dem Sie anfangen, bitte, und das auch erstmal durchhalten. Sie wachen morgens auf und nehmen sich 3 Minuten, das ist nicht lang, das kriegt jeder in seinen Alltag rein. Nehmen sich 3 Minuten, bevor Sie das Handy nehmen oder was anderes machen. Ja? Das ist das Erste, also raus aus dem Autopiloten. Morgens direkt, wenn wir aufwachen, 3 Minuten, frei von etwas und vor allen Dingen frei vom Handy.
So. Ja.
Dann das Zweite, was Sie machen können, das hast du auch mit drin gehabt, setzen Sie bewusste Entscheidungen. Für mich ist es genau dieser Moment, morgens aufwachen und in diesen 3 Minuten, ich habe ein bisschen länger, aber 3 Minuten, sich bewusst machen, was ist die eine Sache, die ich heute auf jeden Fall tun möchte. Nochmal, fangen Sie klein an. Was ist die eine Sache, die ich heute auf jeden Fall tun möchte? Was will ich heute wirklich gestalten?
Der eigene Sparringspartner sein.
Genau.
In dem Moment.
Genau, der eigene Sparringspartner sein an der Stelle. Genau. So, und dann stehen Sie auf, beginnen Ihren Tag, ob um 4 oder um 8 oder das ist da irrelevant. Und dann, genau das, was du auch gesagt hast, dann schauen Sie mal, ich habe es in einem anderen Bobcast genannt, gehen Sie mal mit sich auf Entdeckungsreise, beobachten Sie mal Ihre Routinen. Also, was in meinem Tag ist tatsächlich eine Routine? Und ich denke an meinen Geschäftsführenden, mit dem ich im Sparring bin. Der hat 4 Uhr aufstehen, Handy nehmen, in die Firma fahren, weil da noch keiner da ist und er.
Dann kann man endlich mal in Ruhe
arbeiten. Genau, endlich mal in Ruhe das genau. Wegarbeiten. Dann kommen die Menschen, dann machen. Das sind seine Routinen. Und auch für ihn ging es darum und geht es immer noch darum, die Routinen zu erkennen und in diesen Routinen auszusteigen. Wie kann ich jetzt aussteigen? Indem ich, machen Sie mal so Mini-Pausen am Tag. Und ich meine wirklich Mini. Dreimal am Tag 60 Sekunden nichts tun. Da kann mir keiner sagen, diese Zeit habe ich nicht. Diese Zeit haben Sie. Dreimal am Tag 60 Sekunden. Wir reden von einer Minute. Nichts tun und beobachten.
Das ist interessant.
So, die sind so minimalinvasiv, dass Sie damit Ihr Gehirn überhaupt erstmal trainieren, Stopps einzustellen.
Vor allen Dingen glaube ich, du wirst wahrscheinlich besser, wenn du es oft gemacht hast, weil mich würde am Anfang an deinem Tipp stören, ich finde überhaupt nicht die Ruhe dazu. Das ist verschwendete Zeit, das ist 60 Sekunden. Ich kann mich nicht so schnell entspannen. Und das würde man wahrscheinlich hinkriegen, wenn man das einfach mal trotzdem 2 Wochen lang durchhält.
6 Wochen.
Okay,
dann 6 Wochen, damit sich das Gehirn daran gewöhnt. Okay. Und wenn mir jemand sagt, also du hast ja quasi nur gedanklich übernommen, ich habe da keine Zeit zu, ja, dann haben Sie einfach noch nicht so viel Druck. Ja,
ja, ja, ist genau. Gut.
Also
gut.
Sie möchten da raus, dann haben Sie das zu tun und fangen Sie mit einer Sache an. Morgens 3 Minuten, fragen, was will ich heute wirklich, wirklich gestalten? Und Jens Korsen sagt dann an der Stelle mal, was will ich wirklich, wirklich?
Was will ich wirklich, wirklich?
Genau, und dann nochmal, will ich das, was wirklich. Will ich wirklich, wirklich, wirklich?
Okay. Gut.
So, dann stehen Sie auf und dann machen Sie 3-mal am Tag 60 Sekunden, also 1 Minute, nicht, Sie stoppen sich raus.
Mhm.
So. Damit lernt Ihr Gehirn mehr, als Sie sich das jetzt vorstellen können. Und dann gibt es noch viele andere Tipps, aber damit würde ich anfangen, um aus dieser automatischen, ständigen Beschleunigung tatsächlich dem Gehirn erstmal ein Signal zu geben, wir machen ab heute etwas anders. Und ich zeige dir mal in klein, was ich da vorhabe.
So, genau. Das ist gut.
Das wäre es für mich. Frei nach dem Bob-Prinzip, Geschwindigkeit aufnehmen, ohne aus der Kurve zu fliegen.
Die Kurve nutzen, um die Geschwindigkeit zu steigern.
Genau.
Das machen nämlich die Autorennfahrer. Die legen sich in die Kurve und durch den Gegendruck. Ja, und ich finde das, was Tobias wahrscheinlich als Belohnung haben wird, wenn er das 6 Wochen lang trainiert,
6 Wochen
und dann bleibt man ja dabei, man hört ja dann nicht mehr auf damit, ist wieder in die Selbststeuerung zu kommen.
Genau, und da wünsche ich mir, das wünsche ich mir für Sie, dass Sie das quasi selbst wieder steuern können. Wann Sie schnell, wann Sie durchrasen möchten und wann Sie stoppen möchten. Also, für ganz viel Selbstbestimmung, das geht mein Wunsch zu Ihnen, zu allen hin, die auch mitgehört haben, auch mit ausprobieren. Harald, wir steuern auch selbst, nämlich das ist das Ende des Bobcasts.
Jawohl.
Heute, dieser Folge. Wir treffen uns in 2 Wochen wieder.
Mhm.
Und geben Sie gerne einen Daumen hoch, irgendeinen Kommentar da unten, einen positiven Kommentar nehmen wir besonders gerne. Und in 2 Wochen gehen wir weiter mit der nächsten Bobcast-Folge. Schönen Tag allen.
Tschüss.